Liebe Gemeinde, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Leistung einen besonderen Stellenwert hat. Und das hat manches an wissenschaftlich und technischem Fortschritt hervorgebracht. Und wir dürfen mit einem guten Lebensstandard hier in unserem Land leben und unser Leben gestalten. Wer etwas leistet, der kann sich etwas leisten. Ich denke, dass das schon auch eine gute Haltung ist. Ich will sie nicht kritisieren, aber darauf hinweisen, dass es mindestens eine Schattenseite gibt, nämlich wenn der Wert eines Menschen an seiner Leistung festgemacht wird. Das ist dann nicht nur ein fataler Irrtum, sondern es steht auch gegen das biblische Menschenbild. Den Wert, so sagt es uns die Bibel, bekommt jeder Mensch dadurch, dass er Geschöpf Gottes ist. Von Gott ins Leben gerufen und von ihm beschenkt. Und das gilt in jeder Phase unseres Lebens. Und wir sind geschaffen, um für Gott und mit ihm zu leben und miteinander unser Leben zu gestalten. Und wie sich dieses Leben mit den Gaben, die Gott hineinlegt, gestalten kann, das möchte ich in der Predigt entfalten, das möchte ich uns von dem Predigttext entfalten. Es ist ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Erstens, lebt, was ihr seid. In der Bergpredigt, zu der ja auch dieser Text gehört, finden wir viele Aufforderungen. Die gibt es zwar auch in diesem Abschnitt vom Salz und vom Licht, doch an der ersten Stelle steht jeweils die Zusage, ihr seid. Jesus wollte damit sagen, ihr, die ihr mir nachfolgt, die ich gerufen habe in meiner Nachfolge, ihr seid gemeint und niemand anderes. Ihr seid dazu berufen, Gutes in die Welt zu bringen, denn ihr seid etwas Gutes für diese Welt. Der Wert der Christen liegt also nicht in ihrer Leistung, sondern in ihrem von Gott geschenkten Dasein. Jesus hält hier seinen Leuten keinen Forderungskatalog vor die Nase. Er setzt sie auch nicht mit Aufgaben unter Druck. Vielmehr macht er ihnen Mut, das zu leben, was er in ihr Leben hineingelegt hat und was Christen durch ihr Dasein für die Welt sein dürfen. Es geht also nicht in erster Linie oder es geht nicht um die Erbringung einer Leistung. Vielmehr macht Jesus seinen Nachfolgern Mut, die Gemeinschaft mit ihm und das Leben aus seiner Kraft für ihre Mitmenschen erkennbar und erfahrbar zu machen. Wie sich das gestalten kann, möchte ich an den beiden Bildworten erläutern. Zweitens, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz ist ja für uns ein Lebensmittel, das selbstverständlich in jeden Haushalt gehört. Über den Einsatz des Salzes redet man nicht, doch wenn man es vergessen hat, dann kann man es mitunter sehr deutlich merken, wenn das Essen halt eben nicht so richtig schmeckt, wenn es fad ist. Sicherlich, das Essen soll nun auch nicht nach Salz schmecken. Das wäre auch nicht so gut, wenn es versalzen ist. Nein, das Salz, es soll im richtigen Maß eingesetzt den Eigengeschmack der Lebensmittel hervorbringen und so das Essen schmackhaft machen. Salz ist also Würze. Für das Zusammenleben könnte das heißen, dass Christen das Miteinander schmackhaft machen, sodass man gern zusammenkommt. Ob es nun bei den Kindern in der Schule ist oder bei den Erwachsenen am Arbeitsplatz oder auch im Verein, in der Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde. Und wie das so sein könnte mit dem schmackhaft sein und schmackhaft werden, dazu ein Beispiel aus dem Arbeitsleben. Mitunter ist es nach dem, was ich so erlebt habe, nicht die fachliche Anforderung, die jemandem zu schaffen macht an seinem Arbeitsplatz, sondern es ist doch viel öfter das Klima, das nicht stimmt und das jemandem das Arbeiten schwer macht, weil man einfach nicht zurechtkommt mit den anderen oder weil einem die anderen das Leben schwer machen, aus welchen Gründen auch immer. Was könnten wir da tun als Christen? Ich denke, es muss nicht viel sein. Freundlichkeit. Durch Freundlichkeit immer wieder begegnen, auch denen, die uns vielleicht links liegen lassen. Dass wir bereit sind zu vergeben. Wie wichtig ist es, immer wieder auch ja, dieses im Blick zu behalten, dass wir nicht festhalten an Dingen, die uns andere angetan haben, sondern dass wir es gern vergeben können. Auch wenn es der andere, die andere nicht einsieht, dass sie oder er Unrecht getan hat. Oder auch, dass wir, auch wenn das Klima nicht gut ist und wenn wir vielleicht nicht so Gutes erfahren, dass wir trotzdem uns bemühen, konstruktive Beiträge zur Verbesserung des Miteinanders zu geben. Das könnte dazu beitragen, das Miteinander schmackhaft zu machen. Und so würden dann vielleicht auch Kolleginnen oder Kollegen wieder gern an ihren Arbeitsplatz kommen. Salz als Würze, Salz als Konservierung. Heute nutzt man ja eher für die Konservierung den Gefrierschrank. Aber das war ja bis vor einigen Jahrzehnten noch nicht so möglich gewesen. Da hat man dann eher noch das Salz gebraucht. Konservieren heißt ja hier an dieser Stelle Lebensmittel bewahren, damit sie nicht verderben. Im weiteren, im übertragenen Sinn, möchte ich meine, heißt konservieren, dass wir das bewahren, was gut und nützlich ist. Ich meine damit nicht das Bestehen an und fest, nicht das Festhalten an dem Bestehenden nach dem Motto, das war ja schon immer so und deshalb soll sich das auch nicht ändern. Ich glaube, dass das nicht das richtige Verständnis ist von Konservieren, von konservativ sein. Wenn wir etwas festhalten, etwas bewahren, dann deshalb, weil es uns gut tut, weil es uns ermutigt und stärkt, weil es sich bewährt hat. Ich denke, dass es in der begonnenen Woche ein lohnendes Anliegen wäre, zu überlegen, wo kann ich in meinem Umfeld Gutes festhalten oder fördern. Salz hat auch eine reinigende bzw. heilende Wirkung. Bei meiner Vorbereitung bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, wäre ich nie drauf gekommen, dass so etwas in der Bibel steht, nämlich im Propheten Hesekiel wird von dem Abreiben neugeborener Kinder mit Salz berichtet. Und das soll wohl eine hygienische Maßnahme gewesen sein. Was mir eher bekannt ist und was Sie, was ihr sicherlich auch wisst, dass Salzwasser eine heilende Wirkung hat, besonders für Hautkrankheiten. Und da erinnere ich mich an eine Empfehlung unserer Vermieterin, als wir an der Nordsee im Urlaub waren. Da hat sie uns gesagt, ja, wenn ihr aus dem Wasser kommt, nach dem Baden solltet ihr nicht gleich duschen und alles abwaschen, sondern dann wartet ein wenig, lasst das Salz, was ihr auf eurer Haut habt, einwirken, damit es da auch sein gutes entfalten kann. Heilend in unserer Welt wirken, dazu gibt es manche Möglichkeiten. Die Vergebungsbereitschaft habe ich ja auch angesprochen schon, einen neuen Anfang dadurch zu ermöglichen. Und das ist ja eine lohnende Zusage oder die Entfaltung dieser lohnenden Zusage, ihr seid das Salz der Erde. Und nun zum Licht. Licht gibt Orientierung, es hilft, den richtigen Weg zu finden. Das heißt nicht, dass Christen auf alle Fragen, die sich stellen, Antworten geben können und geben müssen. Und auch vielleicht nicht in jeder Situation in der Lage sind, gleich den richtigen Weg zu zeigen. Wir sollten das vielleicht auch nicht unbedingt versuchen, überall etwas sagen zu wollen und uns auf jeden Fall vor Besserwisserei hüten. Da ist es, glaube ich, richtig, lieber einmal zu schweigen. Das kann sein, dass auch wir nicht auf alles Antworten geben oder einfach auch schweigen, um nachzudenken. Manchmal wird eine Lebensweise nach Gottes Ordnungen mehr wirken, eine Lebensweise mehr wirken als alle Diskussionen. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Dieses Zitat von Paul Claudel könnte auch für uns Christen ein gutes Motto sein. Wenn unser Leben die Mitmenschen zum Nachdenken und Nachfragen bringt, dann werden sie auch auf unsere Worte hören. Auf der Suche nach Antworten, nach Orientierung und nach Klarheit angesichts der vielen Fragen und auch manchen Verwirrungen und Irrungen, die uns täglich begegnen, braucht es, glaube ich, den Austausch in der Gemeinde. Das Gespräch mit anderen Menschen, vornehmlich auch mit unseren Schwestern und Brüdern im Glauben. Jesus hat ja in den beiden Bildworten die Gemeinschaft seiner Nachfolger angesprochen. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Es ist gut und wichtig, wenn wir uns in Gemeindekreisen austauschen und gemeinsam in der Bibel nach Antworten und Wegweisung suchen. Aufeinander hören, miteinander reden und beten, um dann vielleicht auch ein wenig Antworten geben zu können. So könnten wir unserer Berufung gerecht werden. Und das Licht, es hat ja auch noch diese wunderbare Wirkung, dass es Finsternis vertreibt und damit auch für viele die Angst. Und da denke ich immer wieder auch an die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren. Und das kennen, glaube ich, auch Sie alle die Situation, dass die Kinder nicht gern im Dunkeln einschlafen. Und wenn wir dann das Licht ausgemacht hatten und doch die Tür zu, dann ertönte regelmäßig der Ruf, Spalt, Also einen Türspalt aufmachen, damit etwas Licht in das dunkle Zimmer fällt. Und die Kinder wissen, ja, da ist jemand, der da ist, der mich beschützt. Ich bin geborgen, darf geborgen sein. Also, unser Leben muss keine Flutlichtanlage sein. Es genügt ein kleines Licht, um Menschen in Not und Angst zu trösten. Hauptsache, wir verbergen das Licht nicht. Wir verbergen nicht, was Gott uns geschenkt hat. Und so komme ich zum letzten Punkt der Predigt. Lebt, wozu euch Gott berufen hat. Jesus mahnt seine Zuhörer sehr eindringlich, die von Gott geschenkte Berufung zu leben. Er droht kein Gericht an, doch er weist deutlich auf die Folgen hin, wenn Christen ihren Glauben verschweigen bzw. so tun, als ob sie nichts mit Gott zu tun haben. Bei der Zusammenstellung der Wirkungen von Salz und Licht ist sicherlich aufgefallen, dass es bei einem Leben entsprechend unserer Berufung nicht in erster Linie auf das Reden über unseren Glauben ankommt, nicht um evangelistische Einsätze oder andere Aktivitäten, ähnliche Aktivitäten, die natürlich gut und richtig sind. Die Gestaltung unserer Berufung hängt von unseren Kräften und Möglichkeiten ebenso ab wie von dem Platz, an den uns Jesus gestellt hat. Und deshalb ist es völlig unnötig, sich mit anderen zu vergleichen. Und da gibt es ja auch hinsichtlich unserer Lebensphasen Unterschiede. Als ich mit einer alten Dame über ihre Situation im betreuten Wohnen sprach, war sie etwas traurig auf ihre eingeschränkten Möglichkeiten. Sie konnte nur nicht mehr die Bibelstunde organisieren, wie das noch vor 10 Jahren der Fall war. Es fiel ihr auch schwer, lange Gespräche über den Glauben zu führen. Doch sie konnte denen, die es hören wollten, von den Erfahrungen mit dem lebendigen Gott berichten. Sie konnte einem kranken Mitbewohner auf dem Weg ins Krankenhaus einen Moment die Hand halten und ihm so ein Stück Zuversicht vermitteln. Sie konnte für ihre Mitbewohner, und sie kann es immer noch, beten. Und mit dem Tischgebet kann sie ihnen zeigen, dass unser tägliches Brot ein Geschenk unseres Gottes ist und keine Selbstverständlichkeit. Und als sie der Heimleiterin von ihrer Erkrankung und der bevorstehenden möglichen Therapie erzählte, da sagte die Heimleiterin und wünschte ihr alles Gute mit den Worten toi, toi, toi. Und die Dame sagte daraufhin, mit Gottes Hilfe. Sie lebte und sie handelte nach ihren Möglichkeiten und brachte so auf ihre Weise die Berufung, die Jesus in ihr Leben hineingelegt hatte, zum Ausdruck und zur Entfaltung. Lichtzeichen geben in einer dunklen Welt, Salz sein für ein gutes Zusammenleben. Dazu hat Jesus seine Leute berufen. Er wird die Kraft und den Mut für ein solches Leben schenken. Darauf dürfen wir vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unser Denken erfassen kann, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.